Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Heute mit Rainer Brandes. Guten Abend und herzlich willkommen. In Brüssel sitzen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zusammen. Wichtigste Aufgabe, die Kommissionsspitze neu besetzen. Wir fragen gleich unseren Korrespondenten, wie erfolgreich sie dabei sind. Der Bundespräsident mischt sich heute ungewöhnlich deutlich in den Konflikt um das Rettungsschiff Sea-Watch 3 ein und erstmals hat ein amtierender US-Präsident nordkoreanischen Boden betreten, wenn auch nur ganz kurz. In einer parlamentarischen Demokratie läuft es normalerweise so. Die stärkste Partei im Parlament stellt auch den Regierungschef. Und genau so haben sich das die europäischen Parteienfamilien auch für die EU vorgestellt. Sie haben Spitzenkandidaten aufgestellt. Die konservative EVP hat gewonnen. Ihr Spitzenkandidat Manfred Weber sollte also EU-Kommissionspräsident werden. Nur die EU ist keine normale parlamentarische Demokratie. Sie ist ein eigenes Gebilde. Da reden eben auch die Staats- und Regierungschefs mit. Jetzt sitzen also diese Staats- und Regierungschefs seit ungefähr 1,5 Stunden in Brüssel bei einem Sondergipfel zusammen und Paul Vorreiter beobachtet das für uns. Herr Vorreiter, in den vergangenen Tagen wurde ja immer deutlicher, Manfred Weber ist wohl raus aus dem Rennen. Dafür wurde dann der Sozialdemokrat Franz Timmermans plötzlich hochgehandelt. Ist der denn noch tatsächlich in dieser Favoritenrolle jetzt?
Na, zumindest gibt es große Zweifel daran, dass diese, ich sage jetzt mal, einen Spalt breit geöffnete Tür seit diesem Wochenende, seit Osaka, wo zumindest die Möglichkeit in den Raum gestellt wurde, dass nicht automatisch der Kommissionspräsidentenposten an die stärkste Fraktion geht, die Christdemokraten oder ein Vertreter der Christdemokraten diese bekommt, sondern der Spitzenkandidat der zweitstärksten Fraktion, der Sozialdemokraten Franz Timmermans, Kommissionspräsident werden könnte. Dass diese Tür sich vielleicht auch schon wieder schließt, wir können es tatsächlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, aber es gibt großen Widerstand auch gegen Franz Timmermans an der Spitze der Kommission. Sehr scharfe Worte heute zu hören von Polens Premier Morawiecki, der Timmermans als jemand bezeichnet hat, der Europa spalte, der Zentraleuropa, also gemeint damit Mittelosteuropa, nicht verstehe und eben nicht ein geeigneter Kandidat dafür sei. Ähnliche Bedenken auch bei den anderen Visegrad-Staaten, also Tschechien, Ungarn und der Slowakei. Und dann noch eine etwas nicht ganz so klare Haltung der italienischen Regierung, wo immerhin Italiens Innenminister Salvini damit zitiert wird, dass die italienische Regierung niemals einen linken Kommissionspräsidenten unterstützen könnte. Und das, was, glaube ich, die größte Überraschung heute im Laufe des ganzen Abends ist, dass dieser Plan, das Amt des Kommissionspräsidenten, ich sage jetzt mal so, relativ schnell und vielleicht sogar kampflos abzugeben an die Sozialdemokraten, dass das die Vertreter oder einige Vertreter bei der EVP den Christdemokraten enorm stört. Also es gab ja auch, bevor der eigentliche Gipfel begann, hat sich auch die EVP-Gruppe getroffen und daraus wird erzählt, dass vor allem, dass es Widerstände gab, unter anderem aus Bulgarien, Kroatien, aus Ungarn und auch aus Irland und dass man sich eben nicht auf diese Weise so schnell kampflos das Amt einfach übergeben möchte an die Sozialdemokraten. Also hier noch eine weitere Konfliktlinie, die dazugekommen ist und die natürlich es schwierig macht, Franz Timmermans in diese Position zu bringen.
Und wenn Franz Timmermans es jetzt also auch nicht werden sollte, wer wird es denn dann?
Das würden wir heute alle gerne wissen. Wir schauen hier auf die Bildschirme im Ratssaal und hoffen, dass es irgendwann mal in Richtung Pressekonferenzen geht. Gerade zeichnet sich das nicht ab. Es wurde auch schon, allerdings ist das auch nur ein Gerücht, davon gesprochen, dass man sich nochmal Mitte Juli nochmal treffen könnte zu einem weiteren Sondergipfel, weil eben die Fronten hier so verhärtet sind, weil man hier eben nicht weitergekommen ist. Das hätte zur Folge, dass zumindest das Europaparlament dann schon eigene Fakten schaffen könnte. Es soll ja am Mittwoch einen Parlamentspräsidenten wählen, den wählt es ja auch alleine. Und wir wissen ja, das europäische Personaltableau folgte einer gewissen Arithmetik. Also die Regionen müssen vertreten sein, die Parteifamilien, Mann, Frau. Und je nachdem, wer dann vom Parlament zum Parlamentspräsidenten aufgestellt würde, der würde dann natürlich auch die Diskussion über die weiteren Ämter dann befeuern. Und sehr interessant wäre übrigens dann auch zu wissen, ob denn, wenn Manfred Weber bis dahin nicht aus dem Rennen ist, ob er denn dann überhaupt zum Beispiel eben für dieses Amt des Parlamentspräsidenten, ob er dafür kandidieren würde, denn das war ja auch als eine Möglichkeit hier im Raum gestanden, oder ob er dann eher, ich sage jetzt mal, den Weg des Märtyrers wählt, der da eben natürlich auch nicht von sich aus aufgibt.
Märtyrer haben Sie jetzt schon gesagt. Was glauben Sie, was werden denn die Konservativen als Preis dafür verlangen, dass jetzt eben nicht Ihr Spitzenkandidat Weber zum Zug kommt?
Na, es war ja heute schon davon die Rede, dass dann zwei wichtige Ämter aus diesem Personaltableau an die EVP gehen sollen. Das wäre unter anderem der Parlamentspräsident oder eben das Amt des oder jetzt bisher der Hohen Beauftragten, der Außenbeauftragten hier bei der EU. Mhm. Aber wenn man jetzt dem Abend bisher folgt, dann scheint ja offensichtlich auch dieses Modell, was hier mit Donald Tusk in Verbindung gebracht wird, ja auch zumindest nicht überzeugend gewirkt haben. Zumindest hören wir davon jetzt hier bislang nichts.
Danke, Paul Vorreiter, live vom EU-Sondergipfel in Brüssel, wo es wohl noch eine lange Nacht werden kann. Wir blicken jetzt nach Lampedusa. Dort im Hafen liegt das Rettungsschiff Sea-Watch 3. Die Geretteten durften von Bord, die Kapitänin aber steht unter Hausarrest. Italiens rechtsradikaler Innenminister Matteo Salvini erhebt schwere Vorwürfe gegen sie, die aber hat sie heute alle zurückgewiesen. Tassilo Forchheimer.
Bis spätestens Dienstag solle die Kapitänin nach Agrigento auf Sizilien gebracht und dort vernommen werden, hieß es am Wochenende. Fürs Erste ist sie in einer Privatunterkunft auf Lampedusa untergekommen, steht dort allerdings unter Hausarrest. Das heißt, sie kann im Moment nur ihre Anwälte empfangen. Seine Mandantin sei bei klarem Verstand und sehr stark, meint Salvatore Tesoriero.
Ma è una persona lucida, una persona molto forte.
Soll wohl heißen, sie wusste, worauf sie sich einließ, als sie die 40 Migranten gegen den Willen des italienischen Staates an Land brachte. Keineswegs beabsichtigt sei jedoch der Zusammenstoß mit dem Boot der Finanzpolizei gewesen, über den jetzt alle reden.
Non c'è mai stata alcuna volontà.
Es gab nie die Absicht, irgendwem weh zu tun. Es ging ihr darum, verzweifelte Menschen in Sicherheit zu bringen und das unter extrem schwierigen Bedingungen. Carola Rakete habe befürchtet, unter ihren Passagieren könne es angesichts der unklaren Situation an Bord zu Selbstmorden kommen. Gegenüber den Finanzpolizisten habe sie um Entschuldigung gebeten, wollen italienische Medien erfahren haben. Für den italienischen Innenminister ist und bleibt die 31-jährige Deutsche dagegen eine Kriminelle. Der Zusammenstoß mit dem Polizeiboot sei als krimineller Akt zu werten, als kriegerische Handlung, sagte Matteo Salvini im italienischen Fernsehen.
Es ist ein Atto criminale. Un atto di guerra.
Angesichts der vielen Kritik aus dem Ausland sagte der Minister, Italien akzeptiere keine Belehrung, und zwar von niemandem. Außerdem stelle er den von der Kapitänin angeführten Notstand an Bord in Frage. Bei keinem der Migranten seien bei der Erstuntersuchung gesundheitliche Probleme festgestellt worden. Nachdem binnen weniger Tage mehrere hunderttausend Euro an Spendengeldern für die Bezahlung fälliger Strafen und für Rechtsanwaltskosten zusammengekommen sind, denkt Salvinis Ministerium inzwischen darüber nach, das umstrittene Sicherheitsdekret nochmals zu verschärfen. Die 40 Migranten von Bord der Sea-Watch 3 befinden sich inzwischen im sogenannten Hotspot auf Lampedusa und warten dort auf ihre Weiterverteilung auf andere europäische Länder. Nach italienischen Medienangaben sollen 10 oder 13 nach Frankreich gebracht werden, 10 nach Deutschland, 8 nach Finnland, die anderen nach Luxemburg und Portugal. Das beschlagnahmte Rettungsschiff lag den ganzen Sonntag über wenige Meilen vor Lampedusa. Inzwischen ist nur noch eine Kernmannschaft aus 15 Personen an Bord. Einsatzleiter ist Philipp Hahn.
Wir bereiten uns darauf vor, dass das Schiff zum italienischen Festland verlegt wird. Und wir dann dort abwarten müssen, bis die Untersuchung abgeschlossen ist.
Aus Rom berichtete Tassilo Forchheimer. Aus Deutschland bekommt die Kapitänin der Sea-Watch im Moment sehr viel Unterstützung. Und das sogar, was sehr ungewöhnlich ist, von höchster Stelle. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich per ZDF-Sommerinterview eingemischt. Volker Findhammer berichtet aus Berlin.
In dem gut 6-minütigen Video, das die beiden Fernsehmoderatoren Jan Böhmermann und Klaas Häufer-Umlauf gestern Abend auf YouTube gepostet haben, zeigen sie sich erschüttert von den Geschehnissen auf der italienischen Insel Lampedusa. Mit den Ereignissen der letzten Tage habe diese unmenschliche, kaltblütige und skrupellose Politik der italienischen Regierung einen neuen Tiefpunkt erreicht, erklärte Jan Böhmermann.
Wir sind der Überzeugung, wer Menschenleben rettet, ist kein Verbrecher, der kann kein Verbrecher sein. Wer sein Leben einsetzt, um das Leben anderer zu retten, wird niemals ein Verbrecher sein. Nirgendwo auf der Welt und schon gar nicht in einem freundlichen, freien, demokratischen und den Menschen zugewandten Europa.
Sagt Jan Böhmermann in dem gemeinsamen Video, in dem die beiden Moderatoren zu einer Spendenaktion zur Unterstützung der Seenotretter aufrufen.
Wir können jetzt in diesem konkreten Fall mal wieder helfen mit Geld. Wir können die Kollegen vor Ort, die Menschen, die dort helfen, unterstützen. Wir können einen Fonds einrichten und können den so flexibel gestalten, dass sie mit dem Geld das machen können, was für sie gerade am notwendigsten ist. Und das verändert sich von Tag zu Tag.
So Klaas Häufer-Umlauf. Bis 17 Uhr an diesem Sonntag waren bereits knapp 20.000 Menschen dem Aufruf gefolgt und haben knapp 533.000 Euro gespendet. Auch Bundesaußenminister Heiko Maas hatte die Festnahme kritisiert und auf Twitter erklärt, dass die Seenotrettung nicht kriminalisiert werden dürfe, sondern eine humanitäre Verpflichtung bleiben müsse. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, sprach von einer Schande für Europa. Und nicht weniger deutlich wurde auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Sommerinterview des ZDF. Die Rechtsvorschriften zum Anlaufen eines Hafens in Italien seien das eine.
Nur Italien ist nicht irgendein Staat. Italien ist inmitten der Europäischen Union, ist Gründerstaat der Europäischen Union. Und deshalb dürfen wir von einem Land wie Italien erwarten, dass man mit einem solchen Fall anders umgeht.
Steinmeier forderte eine europäische Antwort auf das Sterben im Mittelmeer. Da müsse mehr geschehen, da müsse Europa eine kräftigere Rolle spielen.
Viel Unterstützung für die Sea-Watch-Kapitänin aus Deutschland, Volker Findhammer, berichtete. Wer glaubte, die Diesel-Affäre sei ausgestanden, irrt. Dem Bayerischen Rundfunk und dem Handelsblatt liegen Bescheide des Kraftfahrtbundesamtes vor, die beweisen sollen, die VW-Tochter Audi hat deutlich mehr getrickst als bisher bekannt. Arne Meyer, Fünffinger.
Im Bescheid des Kraftfahrtbundesamtes für eine Variante des Audi Q5 etwa sind 4 Softwarestrategien aufgeführt. Sie sorgen nach KBA-Einschätzung unter anderem dafür, dass der Katalysator, Zitat, nahezu ausschließlich auf dem Prüfstand den NOx-Grenzwert einhält. Allerdings stuft das KBA nur eine dieser 4 Strategien als unzulässige Abschalteinrichtung ein. Die anderen kann Audi entfernen, freiwillig. Aus den BR-Recherche und dem Handelsblatt vorliegenden Bescheiden geht auch hervor, die Behörde hat bei den meisten Fahrzeugmodellen nicht technisch geprüft, sondern, Zitat, nach Aktenlage beschieden. Das bedeutet auf Basis von Angaben des Unternehmens. Audi teilte auf Anfrage allgemein mit, man habe sich im Rahmen der technischen Aufklärung der Dieselkrise mit dem KBA laufend ausgetauscht. Die Behörde reagierte auf eine Anfrage nicht. Der grünen Verkehrsexperte Oliver Krischer sagte, er halte das KBA vor, für ein Unding.
Der Abgasskandal ist nicht zu Ende. Er geht weiter und er wird vom Kraftfahrtbundesamt und Verkehrsministerium wie schon in der Vergangenheit gedeckt.
Weitere dem BR und dem Handelsblatt zugespielte Unterlagen zeigen, dass die im Dieselskandal gegen Audi ermittelnde Staatsanwaltschaft München II zwischenzeitlich Ermittlungen gegen das KBA und eine Durchsuchung in Aussicht gestellt hat, wegen des Verdachts der Strafvereitelung.
Rechercheergebnisse von Arne Meyer, Fünffinger. Donald Trump hat heute als erster amtierender US-Präsident die Grenze zwischen Süd- und Nordkorea überquert. Ein kleiner Schritt für ihn, aber war es auch ein großer Schritt für den Weltfrieden? Das werden wir wohl erst später erfahren. Katrin Erdmann fasst das Treffen zusammen.
Der US-Präsident machte es spannend. Um kurz vor 15 Uhr traf er gemeinsam mit Südkoreas Präsident Moon in der entmilitarisierten Zone ein. Ausführlich schaute er sich von einem Beobachtungsposten am Grenzort Panmunjom die Gegend an, scherzte anschließend mit den dort stationierten Truppen auf südkoreanischer Seite. Erst eine Stunde später war es dann soweit. Trump schreitet zwischen den blauen Wachhäuschen hindurch. Kim kommt ihm lächelnd entgegen. Kim lässt übersetzen: Schön, Sie wiederzusehen. Ich hätte nie erwartet, Sie hier zu treffen. Die folgende Szene beschreibt der US-Präsident im Anschluss dann so:
I said, would you like me to come across? He said, I would be so honored. And that's the way it worked out.
Er habe ihn gefragt, ob er wolle, dass er über die Grenze komme, und er antwortete, es wäre ihm eine Ehre. Als erster amtierender US-amerikanischer Präsident überquert Trump anschließend die innerkoreanische Grenze in Richtung Norden. Dann nimmt er Kim mit in den Süden. Dort zieht er sich mit seinem Gastgeber, dem südkoreanischen Präsidenten Moon, US-Außenminister Pompeo und dem US-Sonderbeauftragten für Nordkorea Biegun zu einem einstündigen Gespräch zurück. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Gespräch mit dem Vorsitzenden Kim und wir haben vereinbart, dass jeder ein Team benennt und das Team wird einige Details ausarbeiten. Wir sind nicht in Eile. Wir wollen sehen, ob wir etwas Sinnvolles aushandeln können. Bis dahin werden auch die Sanktionen in Kraft bleiben, sagte Trump. Wie ein guter Fahrplan zur Aufhebung der Sanktionen und zur atomaren Abrüstung aussehen könnte, erklärte Trump nicht, betonte jedoch, wie gut es sei, wieder im Gespräch zu sein. Ich kann nur sagen, wir haben jetzt seit 2,5 Jahren Ruhe, ohne etwas unterschrieben zu haben. Nur durch unsere Beziehung zueinander. Präsident Moon hat es auf den Punkt gebracht. Er hätte nie gedacht, dass so etwas so lange friedlich und freundlich möglich ist. Im April vergangenen Jahres hatten sich Südkoreas Präsident Moon und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un erstmals überhaupt und ebenfalls in Panmunjom getroffen. Beide Staaten befinden sich offiziell noch im Kriegszustand. Im Juni desselben Jahres hatte es dann den ersten Gipfel zwischen Trump und Kim gegeben. Der zweite im Februar dieses Jahres war ergebnislos zu Ende gegangen. Nun trafen sich die beiden also zum dritten Mal. Man sei ein großes Stück weiter, so Trump. Was heute passiert ist, ist großartig für Südkorea, Nordkorea und die Welt. Kurz bevor wir die Gespräche begonnen hatten, flogen noch Raketen über Japan. Sichtlich erleichtert war Trump auch, dass Kim überhaupt so spontan seiner Einladung gefolgt war. Schließlich war die erst Ende der Woche erfolgt. Als wir die Ankündigung rausgegeben haben, wussten wir nicht, ob Kim kommen würde. Und ich kenne ja die Presse, die hätte mich dann richtig rund gemacht. Gekommen ist Kim zwar, vor die Presse trat er jedoch nicht.
Katrin Erdmann berichtete, und soeben meldet Reuters, dass offenbar Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump übereinstimmend zugestimmt haben, weiter an der Denuklearisierung zu arbeiten, und sie möchten die Gespräche zur atomaren Abrüstung fortsetzen. Wir blicken jetzt nach New York. Dort findet gerade die World Pride Woche ihren krönenden Abschluss. Hunderttausende ziehen mit Regenbogenflaggen genau dorthin, wo sich vor 50 Jahren Schwule gegen Polizeiwillkür gewehrt haben. Aber wir wollen uns mal anschauen, wie es dort aussieht, wo es eben 50 Jahre später immer noch gefährlich ist, nicht der heterosexuellen Norm zu entsprechen. In Istanbul hat die Polizei die Pride-Parade mit Gewalt aufgelöst. Christian Buttgereit.
In Seitenstraßen nahe des zentralen Taxiplatzes ging die Polizei mit Gummiknüppeln und Tränengas gegen Demonstranten vor. Augenzeugen berichten auch von Gummigeschossen. Zudem wurden zahlreiche Wasserwerfer in Stellung gebracht. Zuvor hatten Aktivisten eine Erklärung verlesen, in der sie das wiederholte Verbot der Gay Pride-Parade kritisierten. Die Behörden hätten alle Standortvorschläge für einen Umzug in der Stadt abgelehnt. Auch eine öffentliche Kundgebung auf einem dafür vorgesehenen Platz im Istanbuler Viertel Bakirköy wurde untersagt, unter anderem mit dem Hinweis auf Gefahren für die öffentliche Sicherheit und die Volksgesundheit. Auch in anderen Städten wie Izmir und Antalya wurden die Paraden verboten. Für die Genehmigung von Demonstrationen und anderen Großveranstaltungen sind die von Staatspräsident Erdogan ernannten Gouverneure zuständig. An der letzten genehmigten Gay Pride in Istanbul 2014 hatten sich mehr als 100.000 Menschen beteiligt. Seitdem wurden die Veranstaltungen nicht mehr erlaubt. Stattdessen gab es stets kleinere Auseinandersetzungen mit der Polizei.
Christian Buttgereit. Seit Monaten demonstrieren immer wieder tausende Menschen im Sudan, auch heute wieder. Auch heute hat es wieder Gewalt gegeben. Bisher sind 7 Menschen getötet worden. Björn Blaschke.
Marsch der Millionen, so nennt die Opposition im Sudan die Proteste, die am Nachmittag in mehreren Provinzen des Sudan begannen. Vereinzelt sollen Sicherheitskräfte Tränengas eingesetzt haben, um Menschenansammlungen auseinanderzutreiben. Aus der Hauptstadt Khartoum heißt es, dass Protestierende die Strecke zwischen der Innenstadt und dem Flughafen der Hauptstadt besetzt haben. Kurze Videos im Internet zeigen in der Nähe des Flughafens von Khartoum tausende Menschen. Einige skandieren: friedlich, friedlich. Eine Forderung in Richtung sudanesischer Sicherheitskräfte. Nach monatelangen Protesten hatten die Streitkräfte des Sudan im April Langzeitdiktator Omar al-Bashir abgesetzt. Danach übernahm ein Militärrat die Führung des Landes. Wochenlang verhandelten Vertreter des Militärrates mit der Opposition darüber, wie die Zukunft des Sudan zu gestalten sei. Während die Opposition forderte, dass der Militärrat die Macht an eine zivile Regierung abtritt, wollten die Militärs an ihrer dominanten Stellung festhalten. In dieser Phase organisierten die Demonstranten ein Dauer-Sit-In am Hauptquartier der Streitkräfte, ein großes Protestlager, das rund um die Uhr bewohnt war. Am 3. Juni dann lösten vor allem Milizionäre, die mit den regulären Streitkräften zusammenarbeiten, das Lager auf, mit einer solchen Härte, dass mehr als 100 Menschen dabei starben. Seither kam es allenfalls noch zu kleinen Protesten. Immer wieder heißt es, Verhandlungen sollten erneut aufgenommen werden, aber passiert ist nichts. Zum 30. Juni hatte die Opposition nun zu einem Marsch der Millionen aufgerufen, denn am 30. Juni 1989 hatte sich Omar al-Bashir friedlich an die Macht geputscht. Der zweite Mann des heutigen Militärrates, Mohamed Hamdan Daglo, genannt Hemeti, erklärte, der Militärrat wolle nicht grundsätzlich gegen die Demonstranten vorgehen. Gegen die, die zum Marsch der Millionen aufrufen, haben wir als Militärrat überhaupt nichts. Wir haben auch nichts gegen die Demonstranten, aber wir sind gegen Saboteure. Saboteure aber sind in der Sprache diktatorischer Militärs oft Leute, die im Dienste eben der Militärs bei Demonstrationen Unruhe stiften und damit einen Anlass bieten zur Niederschlagung dieser Proteste. Die Opposition hat die Demonstranten dazu aufgefordert, Richtung Präsidialpalast zu ziehen. Sollten sie versuchen, die Anlage zu besetzen, könnte das reichen für den Vorwurf Sabotage.
Gewalt gegen Demonstranten im Sudan, Björn Blaschke berichtete, und jetzt blickt Marco Langer mit uns in die Zeitungskommentare von morgen.
Ja, ein historisches Treffen. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz schreibt zur Begegnung des US-Präsidenten mit dem nordkoreanischen Machthaber an der innerkoreanischen Grenze. Es sind symbolische Gesten, die den Menschen in Erinnerung bleiben und die tatsächlich die Welt verändert haben. Doch Bilder reichen nicht. Der US-Präsident muss endlich liefern. Die Stuttgarter Zeitung meint, das Überschreiten der Demarkationslinie durch den US-Präsidenten ist die Überraschung des Monats. Mangels Vorbereitung eine weitgehend folgenfreie. Nur Kim kann sich freuen. Die Bilder wird er bestens verkaufen. In der Rheinischen Post schreibt Christina Dunz, die den US-Präsidenten ja einst mit ihren Fragen in Washington ärgerte, Trump ist ein Mann des Deals. Am liebsten zwei Männer, ein Handschlag und dann ein Geschäft. Als hätte er Kim nie Feuer und Zorn angedroht, sagt Trump nun, wir haben uns vom ersten Tag gemocht. Man fragt sich, warum. Vielleicht deshalb, er versucht, seinen Vorgänger Obama in den Schatten zu stellen. Ein Eintrag ins Geschichtsbuch darf da nicht fehlen, den Obama schon hat und Trump so gern hätte. Den Friedensnobelpreis. Der Reutlinger Generalanzeiger urteilt, das Treffen mit Kim ist in Wirklichkeit eine Bankrotterklärung. Es ist das Ergebnis einer Außenpolitik, die die klaren Linien und Prinzipien kennt. Deshalb kann Trump einem Despoten die Hand reichen, dem er vor gar nicht allzu langer Zeit mit totaler Vernichtung gedroht hat. Es sind alles nur Momentaufnahmen. Viel Raum in den Kommentaren nimmt morgen auch der Umgang mit der deutschen Kapitänin des Rettungsschiffs Sea-Watch, Carola Rackete, ein. Dieser Fall zeige, so die Nürnberger Nachrichten, Zitat, wie unter einem Brennglas, warum Europas Flüchtlingspolitik auch gescheitert ist. Deutschland war einst der entscheidendste Verfechter der Dublin-Regeln, die die Aufnahme von Flüchtlingen alleine auf die Ankunftsländer abwälzten. Dass Italien, das unter dieser Last ächzt, nun ausgerechnet eine Deutsche festnimmt, die Migranten nach Lampedusa bringt, steht sinnbildlich für das Versagen der EU, zu einer Politik zu finden, die einen Ausgleich aller berechtigten Anliegen schafft. Und in der Zeitung Die Welt schließlich heißt es, der italienische Innenminister, für den eine weibliche Schiffslenkerin vermutlich wieder die Natur ist, nannte Carola Rackete eine Kriminelle und ihre Aktion einen Kriegsakt. Dieser Mann kennt kein Maß und er hat damit Erfolg. Halb Italien liegt ihm zu Füßen. Er hat das Land mit seinem radikalen Egonationalismus überzogen. Es ist ein Elend, dass die Linke und die Mitte nicht imstande sind, ihm Einhalt zu gebieten, klagt Die Welt.
Danke, Marco Lange aus unserer Nachrichtenredaktion, für diesen Blick in die Zeitungskommentare von morgen. Das war's von uns für heute. Jetzt gleich hat Philipp Nagel einen wirklich prominenten Gast im Sportgespräch, und zwar Fußballstar Toni Kroos. Über den gibt's ja jetzt demnächst auch einen neuen Film. Auch darüber wird er dort sicher sprechen. Ich bin Rainer Brandes. Kommen Sie gut durch diese Nacht.